Die Meuterei bezeichnet sich als Kneipenkollektiv und ist in Berlin. Was heißt das eigentlich? Was ist die Meuterei wirklich?
Die Meuterei ist ein Kneipenkollektiv in der Reichenberger Straße. Und Kneipenkollektiv, jetzt erstmal quasi auf die Arbeit bezogen, wie wir zusammenarbeiten, ist ein hierarchieloses Zusammengestalten des Raumes, den wir betreiben oder betrieben haben. Das heißt quasi, jede Aufgabe kann prinzipiell von jeder Person gemacht werden. Also es gibt schon Leute, die quasi zum Beispiel mehr Expertise in den Finanzen haben, aber wir versuchen möglichst transparent damit umzugehen. Und wenn jemand Lust hat, sich das anzueignen, dann bringen wir uns das quasi gegenseitig bei. Das heißt auch, dass wir alle Entscheidungen auf einem Plenum treffen, nach dem Konsensprinzip. Das heißt, es werden keine Meinungen übergangen, sondern im schlimmsten Fall muss man sehr lange diskutieren. Und wir haben versucht, diesen Raum halt nicht nur als Kneipe zu betrachten, sondern immer diesen Raum auch gesehen als einen Ort, in dem wir versuchen, verschiedene Utopien, die wir haben, erfahrbar zu machen. Das heißt, die Gestaltung dieses Raumes war geprägt durch Veranstaltungen, Soli-Cocktails, durch Spieleabende, durch Mietrechtsberatungen. Und das war auch immer im Wandel der Zeit, kamen neue Ideen hinzu. Wir wollten, dass wir quasi diesen Raum betreiben, aber dass die Menschen, die diesen Raum mit uns nutzen, diesen auch mitgestalten.
Das heißt, wenn ich jetzt praktisch in die Straße gekommen wäre vor Corona und in die geöffnete Kneipe reingelaufen, hätte mich eigentlich auch eine normale Kneipe praktisch erstmal erwartet, im Sinne von, ich kriege dann Getränk, ich kann mich hinsetzen und entspannen.
Also die Idee war von Anfang an, da auch eine soziale Kneipe aufzumachen. Das heißt, eine ganz normale Kneipenöffnungszeit erstmal zu gewährleisten, dass man da hinkommen kann, dass hier die AnwohnerInnen hinkommen können oder sonst welche Leute und da erstmal reinkommen können. Dann hat man einen Tresen, dann sieht man natürlich sofort, dass man in einem eher linken Spektrum ist mit Plakaten und verschiedenen Gestaltungen natürlich. Aber man kann sich schon vorstellen, ein ganz normaler Tresen, dahinter ist dann eine Tafel mit den Angebot und dann stehen da meistens Leute hinterm Tresen, die einen bedienen wollen manchmal.
Nicht.
Genau, das ist halt schon die Idee gewesen, immer eine in Anführungsstrichen normal anlaufbare Kneipe zu haben, die dann auch als Schnittstelle dienen soll zwischen linker Infrastruktur, linksradikalen Ideen und einem normalen Kneipenpublikum.
Also das Prinzip war schon, also klar, wir haben Geld genommen für Getränke, die wir quasi den Leuten gegeben haben. Aber diese Getränkeeinnahmen waren immer dafür vorgesehen, quasi die laufenden Kosten und ein nicht besonders hohes Gehalt an die Leute, die da gearbeitet haben, auszuzahlen. Aber nicht Gewinn zu erzielen in dem Sinne, dass wir uns daran bereichern. Das heißt, du hättest auch in die Kneipe kommen können und dich einfach nur hinsetzen und einen Flyer lesen, dich aufwärmen, ein bisschen schnacken. Es ist schon eine Kneipe, aber mit anderen Grundprinzipien als vielleicht die Standardkneipe, die man kennt.
Genau, also halt kein Konsumzwang, also halt die Preise schön möglichst niedrig zu halten. Das heißt, unser Sterni kostete 1,50, 60? Irgendwie so. Genau, wir mussten eigentlich 10 Cent mehr. Genau, wir haben halt zum Beispiel immer am Tresen auch so eine Anti-Rap, Anti-Knast-Kasse gehabt. Das heißt, wir haben irgendwie klar auch mal Trinkgeld gekriegt. Das haben wir dann immer direkt reingepackt in die Soli-Kassen. Haben wir dann auch jeden Monat davon halt was gespendet haben an verschiedene Courses. Das war halt sozusagen das Prinzip, so einen Raum zu haben, den man irgendwo möglichst auch mit anderen Leuten dann gestalten kann und halt auch nutzen kann umsonst.
Und wir haben quasi von Anfang an schon auch das Prinzip befolgt, dass wir, klar, haben wir da auch gearbeitet, aber es war nicht der Sinn und Zweck, dass wir davon unseren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, das, was meine Kollegin gerade gesagt hat, zum Beispiel unser komplettes Trinkgeld, ist halt in Soli-Strukturen geflossen, weil wir diesen Raum halt nicht nur als unseren Raum verstanden haben, sondern dann immer als einen Raum für mehr.
Wie ist die Meuterei eigentlich entstanden? Also wann ist die Idee aufgekommen und wie kam das zustande?
Es gibt verschiedene Mythen. Eigentlich wollten Leute Kartoffeln verkaufen.
Genau, eigentlich wollten Leute Kartoffeln verkaufen. Genau, es haben sich Leute gefunden, die dachten, okay, wir müssen mal irgendwas machen. Wir wollen einen sozialen Raum auch schaffen. Wir wollen auch zusammen was tun, zusammen arbeiten. Und ja, ich denke, das lief dann auch so. Also ich bin nicht von Anfang an dabei, dass sie sich getroffen haben, lange geredet haben und irgendwann verschiedenste Ideen gesponnen wurden und dann im Endeffekt der Raum gefunden wurde durch mehr oder weniger einen Zufall und ja, dann entschieden wurde, da auch eine Bar zu machen. Ich weiß nur, dass am Anfang auch die Idee war, eine Bar mit einem Essensangebot auch anzubieten. Da kamen die ganzen Kartoffelgeschichten dann her. Das wurde dann relativ zeitnah bevor Öffnung auch gesagt, dass das nicht funktioniert.
Also ich glaube, was man daran schon sieht, ich persönlich bin jetzt, glaube ich, seit 7, 6 mit diesem Räumungstermin und jahrelangen Kampf, es ist mir gar nicht mehr so bewusst, wie viele Jahre. Aber das Kollektiv hat sich natürlich auch immer gewandelt und geändert. Natürlich mit den gleichen Grundideen, die schon auch explizit linksradikal sind. Das heißt, wir öffnen diesen Raum und wir gestalten diesen Raum zusammen. Aber wir haben natürlich gewisse Grundprinzipien, die wir auch verteidigen, die man respektieren muss in diesen Räumen. Aber je nachdem auch, wer sich über die Jahre in dem Kollektiv engagiert hat oder welche Leute den Raum genutzt haben, sind auch einfach total unterschiedliche Veranstaltungen oder Dinge passiert. Und was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel das jährliche Reichenberger Straßenfest, wo mehrere tausend Leute aus dem Kiez immer wieder vorbeigekommen sind, wo wir mit den Projekten aus der Nachbarschaft, mit denen wir freundschaftlich verbunden sind, zusammen ein Straßenfest gemacht haben aus dem Kiez, für den Kiez, ebenfalls nicht kommerziell.
Die Meuterei gibt es ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren eigentlich und jetzt ist es ein Jahr her, dass die Corona-Pandemie gekommen ist. Wie war das letzte Jahr für euch?
Toll, richtig toll. Ja, herausfordernd. Es fing erst an mit Lockdown, Gastro muss zumachen oder es darf halt nichts, keine geschlossenen Räume dürfen nicht richtig bedient werden. Das heißt, wir haben halt die ganze Zeit rumgedeichselt mit unseren Möglichkeiten. Genau, wir haben halt so draußen Verkauf gemacht oder nicht Verkauf, sondern eher, wir haben ja dann irgendwann einfach nur noch draußen gestanden und Leute konnten sich mit dazusetzen, wenn sie wollten. Es kam aber tatsächlich sogar ganz gut an und dann nur noch gegen Bände mit den Trinkangeboten. Da dachten wir auch erst, da wird doch keiner kommen, aber es war Sommer und es war eigentlich immer richtig schön. Als wir dann das auch nicht mehr machen durften, weil dann wirklich alle Gastrogeschäfte komplett zu sein mussten, haben wir dann den Mary Read Umsonstladen in den Räumen der Meuterei e.V. eröffnet, mit Hilfe von unserer UnterstützerInnen-Gruppe Leute für die Meute. Das kam sogar auch ganz gut an. Es wurde zwar versucht, von den Bullen zu verhindern, unsere Umsonstladeneröffnung. Da kamen die dann hier an mit einer Mannschaft und meinten, die Meute darf das ja gar nicht, aber wir sind ja ein Umsonstladen gewesen, deswegen mussten sie es dann lassen. Genau, das kam auch echt gut an. Da haben wir auch mal wieder dann von AnwohnerInnen gehört, dass wir dann halt mal wieder im Kiez sind. Das war schön, aber es ist halt schwierig jetzt gewesen, abgesehen von den Aktionen, die man machen konnte.
Genau, natürlich hat Corona da schon sehr die Arbeitsweisen stark verändert, weil unser Ziel war immer, nach Mietvertragsende die Räume so lange offen zu haben und zu nutzen, wie halt geht. Das ging dann natürlich durch den Lockdown nicht mehr. Dementsprechend mussten wir den Raum dann halt auch weiterfassen, haben viele kleine Veranstaltungen auf der Straße auch gemacht, also in dem Kiez hier, in den umliegenden Straßen mit den anderen Projekten zusammen. Eine Schnitzeljagd, dann hatten wir irgendwann eine Biersuche im Kiez und so, dass halt Leute Corona-konform in Kleingruppen durch den Kiez laufen können, was sehen können. Die Biersuche war dann auch sehr schön, weil dann Leute halt im Kiez, hat man immer gehört, irgendwie Meute bleibt, weil dann sobald Leute irgendwas gefunden haben, haben sie halt was gerufen oder so. Also wir haben dann versucht halt darüber sichtbar zu bleiben, sichtbar im Kiez zu sein und auf Situationen aufmerksam zu machen.
Also ich glaube, was durch Corona mir, aber auch uns als Kollektiv total sichtbar geworden ist, ist, dass es halt solche solidarischen Strukturen braucht. Wir wollen natürlich keinen Leuten eine Gefahr aussetzen, aber für viele Leute ist es nicht so einfach zu Hause zu bleiben. Eine der Sachen, die mir in der Tat am fast meisten wehgetan hat, ist in der Corona-Pandemie, als ich an der Meuterei vorbeigelaufen bin und einen Zettel an der Tür hing: Liebe Meuterei, ich brauche eure Hilfe, wie kann ich euch erreichen? Also es gibt so viele Menschen, die unter dieser Corona-Pandemie gelitten haben und jegliche Möglichkeit, sich solidarisch zu zeigen, wird zurzeit quasi angegriffen oder es wird von einer Solidarität gesprochen, die meiner Meinung nach keine Solidarität ist. Denn eine Solidarität ist auch eine Solidarität mit obdachlosen Menschen, mit Menschen, die in gewaltvollen Beziehungen sind. Und das sind Menschen, die nicht einfach so zu Hause bleiben können. Und deswegen haben wir zumindest versucht, in so kleinen Teilen unsere solidarische Kiezarbeit weiterzuführen. Aber natürlich war das auch schwierig, denn natürlich hat es uns persönlich teilweise auch hart getroffen, diese Corona-Pandemie.
Gab es da auch Probleme mit der Finanzierung jetzt über dieses Jahr hinaus?
Ja.
Das kann man sich ja auch sehr gut denken. Also wir hatten halt keinerlei Einnahmen mehr, nur noch Ausgaben, weil wir weiterhin eine Nutzungsentschädigung gezahlt haben, die genauso hoch ist, wie die Miete war. Und natürlich, ne, wir haben halt dann schon lange keine Löhne mehr bekommen, weil das ja dann auch, es gab ja keinen Gewerbeverkauf mehr. Trotzdem ist halt die ganze Arbeit ist ja weiterhin da, man musste sehr viel machen. Und die Kosten sind weiterhin auch da, wie halt zum Beispiel Miete, Strom, Wasser, Müllabfuhr und so eine ganzen Geschichten und Telefonverträge, das weiß man alles selber, was da dran hängt. Und deshalb kann man die Frage wirklich, wie gerade schon, ganz gut beantworten, mit einem eindeutigen Ja beantworten.
Aber trotzdem hat es ihr jetzt geschafft, bis jetzt zu überleben. Dummerweise ist jetzt eine Räumungsklage in Aussicht für den 25.03. soll die Meuterei geräumt werden. Wie ist es dazu gekommen?
Dazu gekommen ist es, dass der Mietvertrag ausgelaufen ist. Wir dann vor knapp zwei Jahren versucht haben, mit dem Eigentümer Goran Nenadic von der Celos Properties GmbH ins Gespräch zu treten, um eine Verlängerung des Mietvertrags zu besprechen oder wie sozusagen das Mietverhältnis weiterlaufen kann und unter welchen Konditionen. Da war er dann nach kurzem Gespräch in keiner Weise bereit, weiter zu vermieten, weil er immer gesagt hat, er wollte nie Vermieter sein. Seine Idee ist es, Häuser zu kaufen, sie zu sanieren und teuer als Eigentumswohnung zu verkaufen. Und wir sind ihm da halt schon seit längerem in die Quere gekommen und er will auf keinen Fall weiter an uns vermieten. Dann kam halt im Laufe der Zeit irgendwie raus, dass er zumindest der Meinung war, ja, er könnte sich überlegen, an uns den Gewerberaum zu verkaufen, so wie er ist. Also in dem Zustand auch. Dann meinten wir, ja, okay, dann mach mal ein Angebot, wo man dann verhandeln kann. Und sein Angebot waren dann 750.000 Euro für einen Mietvertrag von 97 Quadratmetern Gewerbefläche. Das ist natürlich völlig unrealistisch und nicht ansatzweise tragbar. Unser Gegenangebot von 350.000 fand er auch nicht tragbar. Somit konnte man sich da in keiner Weise irgendwie einigen. Und ich weiß nicht, ob das dann allen klar ist, aber 750.000 für eine Gastro-Gewerbefläche ist einfach nicht finanzierbar.
Und was wir da gerne immer erwähnen, ist auch diese 750.000, weil ich gerade in Berlin das Gefühl habe, dass, sagen wir mal, so Normalmenschen, die gar keine Relation mehr haben zu diesen ganzen horrenden Preisen, die immer von irgendwelchen Eigentümern genannt werden. Das Haus, das Goran Nenadic vor 7 Jahren gekauft hat, also das komplette Haus, wo nur unten die Meuterei drin ist, hat ihn circa 300.000 bis 400.000 gekostet und er hat schon alle Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft und will jetzt fast das Doppelte für eine Einheit im ganzen Haus.
Unsaniertes. Es steht in keiner Relation, dieses Angebot, wie er es nennt.
Genau, dann kam es dazu, dass der Mietvertrag dann ja ausgelaufen ist und wir uns dazu entschieden haben, die Schlüssel nicht abzugeben zu dem von Ihnen vereinbarten Termin. Und haben das dann halt so gemacht wie einige andere Projekte hier in Berlin auch, wie zum Beispiel auch das Syndikat, was einige vielleicht kennen in Neukölln. Wir haben die Schlüssel nicht abgegeben und damit dann sind wir den Kampf eingegangen, bis es zu einer Räumungsklage kommt, bis zu einer Räumung halt dann.
Mir fallen jetzt so einfach vom Kopf runter auf jeden Fall die Potze ein und die Riga-Straße, um die es Konflikte gibt und tatsächlich auch noch ein paar andere. Wie seht ihr da den Kontext in Bezug so auf eine gesamtberlinerische Stadtentwicklung von jetzt eurer Räumungsklage und den Problemen, die andere Projekte auch haben?
Also auf Berlin bezogen, würde ich sagen, kann man schon in einem Kontext sehen, dass jetzt, wenn es um Projekte geht, dass an sich die größte Räumungswelle seit der Mainzer Straße ist. Also es betrifft so viele Projekte und diese Liste wird immer länger. Aber diesen ganzen Kontext muss man natürlich auch sehen. Es werden seit Jahrzehnten so viele Menschen auch aus Berlin vertrieben, die nicht diese Art von Öffentlichkeit haben oder oft nicht diese Art von Öffentlichkeit haben. Aber etwas, was uns super viel Kraft gegeben hat, ist in diesem Kampf, ist, dass diese Projekte sich ja zusammen organisiert haben, dass wir gesagt haben, wir wollen einen solidarischen gemeinsamen Kampf führen, denn wir sind alle gemeint, wenn einer von uns quasi angegriffen wird. Und das ist die Intersektionale, die sich seitdem jetzt auch schon seit 2-3 Jahren zusammen den Kampf versucht mitzuführen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich schöne Entwicklung, weil die Kämpfe dann nicht mehr so vereinzelt gesehen werden. Das ist ein Problem, das die ganze Stadt betrifft.
Das sind jetzt die Räumungen, von denen man sozusagen hört und von denen man weiß und mit denen man vielleicht zum Teil sogar als nicht Betroffene oder so rechnet. Aber wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dass es gibt am laufenden Band, werden hier Wohnungen, werden hier Leute ausgezahlt, entmietet, dazu gezwungen oder verlockt, dass sie in Wohnungen zu ziehen, damit diese Wohnung, besagte Wohnung, halt eben saniert werden können und für viel teurer verkauft werden. Oder im schlimmsten Fall, was hier ja auch überall in fast jeder Straße zu sehen ist, gerade in Kreuzberg, dass die Häuser einfach zum Teil leer stehen, weil da vielleicht noch eine Mietpartei aushält und sich halt nicht auskaufen lassen will. Und diese Wohnungen sind einfach, das sind einfach leere, also hier gibt es ganze Häuserblocks, die einfach, in denen keiner wohnt, wovon noch keiner weiß. Man geht an einem Haus vorbei, man weiß ja nicht, ob da Leute drin wohnen. Aber es ist tatsächlich, viele Wohnungen hier stehen leer und zwar einfach nur aus, also es ist eine Strategie der Investoren, drauf zu warten und der Atem ist halt eben von denen länger.
Aber ich meine, der Reichenberger Kiez ist zum Beispiel, würde ich schon sagen, die verschiedenen Projekte, die hier sind, haben uns unglaublich unterstützt in den letzten Jahren, so wie wir sie auch unterstützt haben. Und es gibt schon ja auch immer, ich würde fast sagen, sowas wie Anregung zur Hoffnung. So ist zumindest der Google Campus in diesem Kiez, der dem Kiez wahrscheinlich, ich will das jetzt nicht so sagen, aber den Todesstoß versetzt hätte, konnte verhindert werden. Mal schauen, wie lange bis neue Projekte dort quasi zerstört werden sollen für irgendwelche absurden Firmen, die den Kreuzberger Flair haben möchten und alles zerstören, was eine selbstbestimmte solidarische Kiezkultur ausmacht. Von uns wissen wir natürlich durch den Kneipenbetrieb, aber auch so, viele unserer NachbarInnen wurden verdrängt. Also ich meine, es ist nicht so lange her, dass die Gerhard-Hauptmann-Schule zum Beispiel verdrängt worden ist.
In Reaktion auf die jetzt anstehende Räumung ruft ihr dazu auf, aktiv zu werden, unter anderem mit dem Spruch "Dezentralisiert euch" und aktiv werden in der ganzen Stadt. Was ist so die Erwartung, was an diesem Tag passieren wird, so erstmal von Seiten der Polizei aus, die ja beauftragt ist, die Räumung durchzuführen, aber auch, was ist eure Hoffnung in Richtung Leute, die euch unterstützen wollen?
Genau, also die Idee des Dezentralisiert euch kam zum einen daher, dass wir nicht unbedingt wollen, dass Leute am Gitter stehen und dann einfach nur traurig zugucken, wie ein weiteres Projekt durch die Polizei in einem Großaufgebot geräumt wird, sondern die ganze Räumung aktiv zu begleiten, zu agieren durch Demonstrationen, Kundgebungen und welcher Art der Trauerbewältigung noch. Und da sind wir der Meinung, dass man in ganz Berlin das Problem hat, dass überall Verdrängungsprozesse stattfinden. Und die Meuterei wird zwar hier im Kiez geräumt, aber es geht um die ganze Stadt. Alle kann es treffen. Überall kann sowas passieren. Und darauf wollen wir dann an dem Tag auch aufmerksam machen.
Ich finde, das Konzept passt auch einfach ganz gut zu uns, weil wir durch die Corona-Pandemie, aber auch davor immer gesagt haben, natürlich sind wir das Kollektiv und es sind die Räume, aber was die Meuterei bedeutet, ist etwas, was wir über Jahre mit vielen Freundinnen und BegleiterInnen der Meuterei geschaffen haben. Und wir wollen, dass dieser Protest oder dass der Widerstand und die Trauer und die Wut in der ganzen Stadt sichtbar ist, um denen halt zu zeigen, dass sie in unsere Kieze kommen, sie zerstören, sie abriegeln, jegliche Art von Protest verhindern wollen, aber wir quasi uns nicht vorschreiben lassen werden, wo und wie wir rebellieren sollen. Und das kann total unterschiedlich sein. Also ich finde, also der Aufruf zeigt ja auch das, was ich so an vielen Protestaktionen schätze. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, widerständig zu sein, rebellisch zu sein, wütend zu sein, sich nicht damit zufrieden zu geben, wie die Umstände gerade sind. Und das ist von Person und Person, von Organisierungen, von Projekten unterschiedlich. Wir hoffen, dass an diesem Tag oder wir glauben daran, denn die Resonanz gerade ist teilweise sehr ergreifend für uns und gibt uns unglaublich viel Kraft, dass das quasi reflektiert wird in verschiedensten Aktionen in der ganzen Stadt.
Zu der Frage, wie die Polizei wohl reagiert, also das ist nur jetzt die Erfahrung von den letzten Räumungen, da wird halt gerade so ein, ich würde es eher neuere Linie nennen, ich habe das vorher auch noch nicht gesehen, das war vielleicht in Hamburg, dass halt ein paar Tage vor den Räumungen, das war beim Syndikat so und bei der Liebig auch, dass ein paar Tage vor der Räumung eine rote Zone ausgesprochen wird und ganze Straßenblöcke abgeriegelt werden von der Polizei und nur noch AnwohnerInnen mit Anmeldeschein und was weiß ich in die Straße dürfen und nur noch mit Polizeibegleitung. Da sind sie tatsächlich in ihrem Recht, was auch immer das nicht Recht ist. Aber genau, es hat auf jeden Fall den offensichtlichen Hintergrund, dass Solidaritätsbekundungen und widerständische Aktionen irgendwie verhindert werden sollen oder möglichst klein gehalten werden sollen. Was noch mehr dafür spricht, nicht in der Stadt, in der Straße vor der Meuterei zu stehen und sich den Untergang einfach nur anzugucken, sondern das zu kommentieren, am liebsten aktiv und mit Aktion.
Also ich glaube, was an dieser Strategie der Polizei halt schon sehr deutlich ist, das wurde gerade auch angerissen, ist, dass die Bullen, glaube ich, durchaus gemerkt haben, wie breit diese Kämpfe mittlerweile aufgestellt sind, wie solidarisch der Kiez sich auch zeigt. Und was dadurch ja gemacht wird, ist, den Kiez lahmzulegen, die Möglichkeit, den Leuten aktiv an dem Ort zu agieren und sich ihnen entgegenzustellen, zu verhindern, mit jeglicher Gewalt Leute daran zu hindern, für etwas einzustehen. Und ich glaube, es kann sehr, also wir hoffen, wir müssen darauf eine Antwort finden, ob das die Antwort ist, also was heißt die Antwort, aber eine Möglichkeit, damit umzugehen, das hoffen wir.
Habt ihr vor, die Meuterei zu verteidigen?
Also das, was wir schon seit Jahren tun, ist, die Meuterei zu verteidigen. Allein dadurch, dass wir es öffentlich machen, dass wir die Schlüssel nicht abgegeben haben, haben wir schon gezeigt, dass es eine große Verteidigung gibt und haben dadurch auch Anreiz geschaffen und Möglichkeiten geschaffen für alle möglichen anderen Leute, zu sehen, ja okay, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Da ist auf jeden Fall schon eine sehr große Verteidigung und Widerstand direkt passiert.
Ich hätte es auch gesagt, wir haben die letzten 10 Jahre die Meuterei verteidigt, wir verteidigen die Meuterei.
Die Räumung ist auf 8 Uhr angesetzt. Hat die Erfahrung gezeigt, dass diese Uhrzeiten auch stimmen oder gibt es eine Chance, dass die Polizei früher kommt, einfach in der Hoffnung, dass da noch niemand wach ist?
In den Räumungen, die in den letzten Jahren passiert sind, würde ich sagen, hat die Erfahrung gezeigt, dadurch, dass sie jegliche Gewalt einsetzen, dass sie sich an diese Zeit an sich relativ halten. Das heißt, dass die Gerichtsvollzieherin jetzt nicht um 4 Uhr morgens reingeschmuggelt wird, sondern es ist ja auch eine Machtdemonstration gegen die Projekte. Das heißt, ihnen ist ja auch sehr viel daran gelegen, zu zeigen, wir werden euch mit Gewalt niederzwingen. Was halt schon sein kann, weil die Gerichtsvollzieherin Frau Susok ist auch nicht unbekannt. Sie hat damals, war sie die Gerichtsvollzieherin, die in die Lause 8 gegangen ist. Und dort hat sie sich zum Beispiel verkleidet als Polizeibeamtin, um durch die Proteste geleitet, in die Wohnung zu kommen. Die Meuterei kämpft seit unglaublich vielen Jahren, aber wir kriegen auch seit unglaublich vielen Jahren super viel solidarische Unterstützung. Und wir als Meuterei-Kollektiv sind super dankbar und müssen sagen, dass wir diese Kämpfe so lange weiterführen konnten, liegt an den Menschen, die für uns Aktionen gemacht haben, die sich uns gegenüber solidarisch gezeigt haben, die andere Projekte unterstützt haben. Und dafür jetzt mal schon ein fettes Danke. Und lasst uns am 25.03. uns alle dezentralisieren und der Stadt zeigen, dass wir unsere Kieze solidarisch gemeinsam gestalten wollen.